Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Nach dem schweren Skiunfall von Ministerpräsident Althaus sind die Ärzte vorsichtig optimistisch. Beim Tag des Zorns protestieren tausende Palästinenser gegen Israels Angriffe. Und der Erfolgsschriftsteller Johannes Mario Simmel ist tot. Der schwer verletzte thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus ist in so stabilem Zustand, dass die Ärzte ihn langsam aus dem künstlichen Koma aufwachen lassen. Wie es gestern Mittag auf der Skipiste zu dem Unfall kam, das wird mangels Zeugen schwer zu ermitteln sein. Ziemlich sicher ist nur, sein Skihelm hat Althaus wohl das Leben gerettet. Die Frau, mit der er zusammenstieß, trug keinen und starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.
Es sind vorsichtig optimistische Worte, mit denen die Ärzte im österreichischen Schwarzach den Zustand ihres Patienten Dieter Althaus beschreiben. Gestern hatten sie ihn wegen eines Schädel-Hirntraumas in ein künstliches Koma versetzt.
Um 7 Uhr früh wurde eine Kontrollcomputertomographie durchgeführt, bei der sich der stabile Zustand erfreulicherweise bestätigte. Aufgrund der derzeitigen stabilen klinischen Verhältnisse ist geplant, Herrn Ministerpräsidenten Althaus langsam aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachen zu lassen.
Ob der Politiker möglicherweise Folgeschäden davontragen werde, lasse sich jetzt noch nicht sagen. Ein Psychologe stehe für den Zeitpunkt bereit, wenn Althaus aus dem Koma erwacht. Das Skigebiet Riesneralm in der Steiermark. Hier, wo zwei Pisten sich kreuzen, geschah der schwere Unfall, bei dem Thüringens Ministerpräsident mit Helm verletzt und eine 41-Jährige ohne Helm tödlich verletzt wurde. Althaus hatte sich von den Rettungssanitätern zunächst gar nicht behandeln lassen wollen, sondern Hilfe für seine Unfallgegnerin gefordert. Von ihrem Tod weiß er noch nichts. Die ermittelnden Polizisten stehen vor einem Rätsel, denn die Sicht gestern war hervorragend, die Pisten in einwandfreiem Zustand und nicht übermäßig bevölkert. Die Unfallopfer, beide keine Anfänger im Skisport, sind an dieser Pistenkreuzung zusammengeprallt. Fahrfehler sind denkbar oder Unachtsamkeit.
Es gibt keine Zeugen, keine Augenzeugen. Die Sicht der Sicherheitsbeamte vom Herrn Ministerpräsidenten ist ein Stück weiter hinten gefahren und genauso der Ehegatte von der letztlich getöteten slowakischen Staatsbürgerin.
In Thüringen wird zunächst die Stellvertreterin von Ministerpräsident Althaus seine Amtsgeschäfte führen.
Dieter Althaus ist wohl einer der fittesten Ministerpräsidenten, die es in Deutschland gibt. Und ich denke, er wird schnell wieder auf den Beinen sein.
So hoffen sie alle hier, denn Thüringens CDU muss kämpfen. Ende August sind Landtagswahlen.
Vor dem Kardinal-Schwarzenbergschen Krankenhaus in Schwarzach steht unsere Reporterin Brigitte Saar. Die Ärzte wollten sich ja am frühen Abend nochmal zu Dieter Althaus' Gesundheitszustand äußern. Was konnten sie erfahren?
Ja, also die Ärzte sind tatsächlich nochmal vor die Presse getreten und haben das, was sie in der Früh schon vorsichtig angedeutet haben, auch nochmal bestätigt. Das heißt, der Ministerpräsident ist in stabilem Zustand. Es gab keine Verschlechterung seit gestern Abend. Und die Maßnahmen sind eingeleitet. Also er soll jetzt dann wahrscheinlich im Laufe der Nacht wieder wach werden. Also die genaue Uhrzeit kann man nicht sagen. Normalerweise dauert das zwischen 12 und 24 Stunden, bis ein Patient dann wieder zu sich kommt. Das heißt also, wir hoffen auf eine ruhige Nacht, in der dann vielleicht auch der Ministerpräsident wieder zu Sinn kommt.
Brigitte Saar, vielen Dank nach Schwarzach. Allein in Österreich müssen jeden Winter mehr als 50.000 Skiläufer ins Krankenhaus. Das sind 4-mal so viele Patienten wie nach Verkehrsunfällen. Wenn es auf der Piste kracht, dann ist oft Selbstüberschätzung ein Grund und viel zu hohe Geschwindigkeit. Es gibt Verhaltensregeln für Skifahrer und Snowboarder, nur kennen die viele nicht.
Mit 70 Sachen den Hang runter, keine Seltenheit. Das Material immer perfekter, die Abfahrten top präpariert. Ski- und Snowboardfahren wird immer schneller. Eine Kollision mit 50 Stundenkilometern entspricht einem Sturz aus 10 Metern Höhe. Skiunfälle mit schweren Kopfverletzungen nehmen zu.
Also Skifahrer kommen mit Verletzungen des Knochens, also einem Bruch der Schädelkalotte an oder Mittelgesichtsverletzungen, aber auch der Hirnsubstanz mit Einblutungen, Hirnquetschungen, auch bis hin zu Todesfällen.
Ein Helm würde oft schützen. Trotzdem gibt es in den Alpen für Erwachsene keine Helmpflicht.
Wir vom Deutschen Skiverband sind dafür, dass man Helme trägt, weil das einfach dazu führt, dass das Unfallrisiko reduziert wird. Außerdem kann ein Helm schick sein und der Helm hat im Vergleich zur Mütze nur Vorteile.
Statt rechts vor links, wie im Straßenverkehr, gilt auf der Piste, wer von oben kommt, hat die Verantwortung. Es gibt 10 sogenannte FIS-Regeln, mehr oder minder bekannt.
Also es gibt bestimmt irgendwelche Regeln, aber ich fahre halt so auf Gefühl. Ich gucke schon immer und sage auch immer den Kindern, dass sie gucken sollen.
Also ich persönlich muss sagen, ich kann keine von den Regeln formulieren, glaube aber trotzdem, dass ich mich eigentlich an alle halte.
Der Langsame hat Vorrang, sozusagen der Schwächere, ja.
Rücksicht nehmen und die Fahrweise dem eigenen Können anpassen, ist die beste Voraussetzung, damit die Unfallzahlen auf den Skipisten sinken.
Die rechtliche Seite also des Wintersports, alles über diese Regeln und über die Versicherungslage haben wir im Internet für Sie zusammengestellt unter heute.de. Es ist der 7. Tag des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Die Bombardierungen und die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. Die radikalen Palästinenser im Gazastreifen haben heute einen Tag des Zorns ausgerufen. Das ist ihre Reaktion darauf, dass Israels Luftwaffe gestern einen der höchsten Hamas-Führer mit seiner Familie getötet hatte.
Kein Risiko, das war die Devise zum Freitagsgebet in Jerusalem. Massive Polizei- und Armeeaufgebote sorgten dafür, dass nur die über 50-Jährigen durch Sperrgitter zum Gebet gelangten. So verloren sich die wenigen Gläubigen auf der weiten Fläche des Tempelbergs. Ganz anders ging es in den Palästinensergebieten zu. Dort entluden sich gewaltsame Proteste gegen die Angriffe der Israelis auf Gaza in offenem Aufruhr. Die Armee antwortete mit Tränengas und Gummigeschossen. Vielerorts gingen israelische Fahnen in Flammen auf. Der Chefunterhändler in den Friedensgesprächen mit Israel nannte das Geschehen in Gaza einen kriminellen Akt, für den allein Israel die Schuld trage. In Gaza wurde heute der Hamas-Führer Nizar Rayan zu Grabe getragen. Mit ihm seine 4 Frauen und 11 Kinder. Eine israelische Bombe hatte gestern sein Wohnhaus getroffen und die Familie getötet. Aus dem Trauerzug klangen Rufe nach Rache und Vergeltung. Bei neuerlichen Angriffen der israelischen Luftwaffe wurde eine Moschee im Stadtteil Jabalia zerstört. Sie galt den Israelis als Waffenlager. In ihrem Umkreis wurden auch 40 Wohnhäuser getroffen. Dass es wenige Todesopfer gab, lag offensichtlich an telefonischen Warnungen durch Israel. Nach 7 Tagen Bombardement, was haben Sie erreicht? Wir bleiben stark und stehen hinter der Hamas. Auch die Hamas feuerte heute wieder Raketen ab. Die Städte Aschkelon und Beersheba tief in Israel waren die Ziele. Es gab erhebliche Schäden, Verletzte, aber keine Toten.
Karin Storch steht nahe der Grenze zum Gazastreifen in Sderot, also dort, wo in etwa auch die israelische Bodenoffensive gestartet würde, wenn sie denn kommt. Die Drohung steht ja im Raum. Karin, was lässt die israelische Regierung zögern?
Die israelische Regierung möchte die eigenen Soldaten keinem unnötigen Risiko aussetzen. Noch lässt sich Hamas aus der Luft bekämpfen. Heute lagen beispielsweise nur Minuten zwischen dem Abschuss von Raketen durch Hamas und der Zerstörung der Rampe durch die israelische Luftwaffe. Wenn die Armee in den Gazastreifen einmarschieren würde, dann muss sie mit vielem rechnen. Autobomben, Heckenschützen, mit Sprengstoff gefüllten Tunneln, die dann in die Luft fliegen, wenn Soldaten sie überqueren. Und Männern von Hamas, 20.000 soll Hamas unter Waffen haben. Das sind nicht nur versprengte Terrorzellen. Das erklärte Ziel der Israelis ist es ja, die Raketenangriffe zu unterbinden. Und dafür gibt es noch einige militärische und vor allem diplomatische Mittel.
Karin Storch, vielen Dank. Der erste große innenpolitische Termin in diesem Jahr ist der kommende Montag. Koalitionsspitzentreffen über ein mögliches zweites Konjunkturpaket. Unter dem Eindruck der sich rapide verschlechternden Aussichten für die Unternehmen kommen jetzt schon von allen Seiten Forderungen. Die Wirtschaft ruft heute nach niedrigeren Steuern und Sozialabgaben. Die Bundesregierung reagiert kühl. Die Zeit der Wunschzettel sei erst mal vorbei.
Im Kanzleramt beginnt das Politikjahr mit Spitzentreffen in Serie. Am Sonntag die Union, am Montag die Koalition, in einer Woche noch einmal das Gleiche. Die erste Entscheidung wird in der Union fallen. Die CSU fordert täglich lauter schnelle Steuersenkungen und die CDU sagt inzwischen nicht mehr kategorisch nein.
Oberstes Ziel muss der Erhalt vorhandener Arbeitsplätze und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen sein. Und unter dieser Maxime prüfen wir alle auf dem Tisch liegenden Vorschläge. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit der CSU zusammen am kommenden Sonntag auf ein Konzept verständigen werden.
Die SPD will keine Steuersenkungen, lieber Investitionen in Schulen, schnelle Datenverbindungen oder Verkehrsprojekte. Das ist unstrittig und wird wohl beschlossen. Offen aber bleibt, was zur direkten Entlastung der Bürger kommt.
Dazu gehört auch die Überlegung, untere und mittlere Einkommen zu entlasten, auch Rentnerinnen und Rentner, durch geringe Krankenversicherungsbeiträge. Das ist der richtige Ansatz. Das ist besser als Steuergeschenke an Reiche, die überhaupt nichts beitragen würden zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise.
Vorschläge kommen derzeit von allen Seiten. Heute haben die Spitzenverbände der Wirtschaft ihre Erwartungen formuliert.
Wir denken, die Senkung von Steuern ist dabei, die Senkung von Sozialabgaben. Bei der Unternehmenssteuerreform muss insbesondere die Besteuerung von Substanz entschärft werden. Und wir denken, man muss mehr investieren in Bildung und Forschung.
25 Milliarden Euro will die Koalition im zweiten Konjunkturpaket ausgeben. Wäre also nur noch zu klären, wofür.
Zum ersten Mal hat ein Mann erfolgreich einen Ehevertrag angefochten, der ihn stark benachteiligt hatte. Der Vertrag sah vor, dass er seiner Ex-Frau eine Leibrente zahlt, die so hoch war, dass er selbst in die Sozialhilfe abrutschte. Sittenwidrig nennt das jetzt der Bundesgerichtshof. Der zahlungspflichtige Ehegatte muss in der Lage bleiben, seine eigene Existenz zu sichern. Und jetzt etwas über das Wohl der Tiere. Legebatterien waren jahrzehntelang das Symbol für besonders umstrittene Massentierhaltung. Jetzt sollen neue Zeiten anbrechen in Deutschlands Hühnerställen. Käfige gibt es zwar immer noch, aber jetzt sitzen mehrere Tiere darin und die haben etwas mehr Platz als bisher. Auf Agrardeutsch heißt das Kleingruppenhaltung. Tierschützer fordern, die Käfige ganz abzuschaffen.
Vorbei die Zeiten, als ein Käfighuhn 550 Quadratzentimeter Platz hatte. Nicht mal eine DIN A4-Seite. Jetzt kommt der Großraumkäfig mit mehr Bewegungsfreiheit, Sitzstangen, Nestern und Platz zum Scharren. Kleingruppenhaltung nennen es die Geflügelzüchter, Augenwischerei, die Tierschützer.
Dort hat das Huhn 750 bis 800 Quadratzentimeter, das heißt unwesentlich mehr. Und das ist für mich genauso eine tierquälerische Haltung wie der bisherige Käfig.
Züchter hingegen argumentieren, die Kleingruppenkäfige seien wissenschaftlich entwickelt und den Bedürfnissen der Tiere angepasst. Außerdem sei der Bedarf in Deutschland alleine mit Eiern aus Boden- und Freilandhaltung nicht zu decken. Dennoch hätten viele Lebensmittelketten Eiern aus Kleingruppenhaltung eine Absage erteilt.
Der Handel hat sich offensichtlich hier vom Tierschutz in eine bestimmte Situation drängen lassen. In einer bestimmten Form, mit Androhung von Aktionen von Märkten, die wir nicht nachvollziehen können.
Eier aus Kleingruppenhaltung seien bis zu 30% billiger, sagen Geflügelzüchter. Viele Verbraucher allerdings zahlen gerne ein paar Cent mehr.
Wenn die Eierpreise steigen und es sind freilaufende Hühner, zahle ich das gerne.
Es ist für den Tierschutz und es schmeckt auch besser.
Wenn sie sich leisten können, ist kein Problem. Aber wenn sie es nicht leisten können, sind sie froh, wenn sie billige Eier kaufen.
Der Verbraucher entscheidet, denn nicht nur auf der Packung ist zu lesen, wo das Ei herkommt. Eins etwa steht für Freilandhaltung, die drei für Eier aus Käfigproduktion.
82 Millionen Menschen leben in Deutschland und so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung sind berufstätig. Das Statistische Bundesamt führt das auf den Aufschwung in den vergangenen Jahren zurück. 2008 gab es 40 Millionen 350.000 Erwerbstätige, also 582.000 mehr als noch 2007, ein Plus von 1,5%. Die Statistiker haben auch ermittelt, dass der Zuwachs fast ausschließlich auf sozialversicherungspflichtige Jobs zurückgeht. Im 25-jährigen Bürgerkrieg auf Sri Lanka meldet die Regierung einen entscheidenden Schlag gegen die Tamilen-Rebellen. Die Armee hat ihr Hauptquartier in Kilinochchi erobert. Die Stadt war mehr als 10 Jahre lang unter der Kontrolle der Aufständischen und zu ihrem Verwaltungszentrum geworden. Wie viele Opfer es bei der Militäroffensive gab, ist unbekannt. Die sogenannten Tamilen-Tiger wollen einen eigenen Staat für die tamilische Minderheit. 50 Jahre Revolution, das feiert Kuba in diesen Tagen, wobei feiern trifft es nicht ganz. Präsident Raúl Castro behauptet zwar, diese Revolution sei heute stärker denn je, aber die tägliche Erfahrung der meisten Kubaner ist eine andere. Sie leiden Mangel an nahezu allem. Nur Devisenbesitzer können mehr als das Allernötigste kaufen. Und Freiheitsrechte gewährt das Regime heute so wenig wie eh und je.
Kein Feuerwerk, keine Paraden, die Feier fiel bescheiden aus. Trotzdem, die 3000 geladenen Gäste waren restlos begeistert. Die Zukunft Kubas ist rosig und sehr gesichert. Es geht nur vorwärts, niemals zurück. Fidel ist immer dabei, auch wenn er nicht persönlich da ist. Die Triumphparolen von Raúl Castro, die gleichen wie bei seinem Bruder. Neu die warnenden Worte. Wenn wir uns an das zurückliegende halbe Jahrhundert erinnern, zwingt uns das, an die Zukunft zu denken. An die nächsten 50 Jahre, die permanenter Kampf sein werden. Das sage ich nicht, um jemanden zu erschrecken, das ist die Realität. Nach 2 Jahren Guerillakampf in den Bergen der Sierra Maestra und der Flucht von Diktator Batista zog Fidel im Januar 1959 triumphierend durch die Straßen Havannas. Kostenlose Ausbildung und ein Gesundheitssystem, das seinesgleichen sucht in Mittelamerika. Fidel Castro hat in Kuba seinen Traum vom Sozialismus verwirklicht. Die Kubaner sind dem Máximo Líder dankbar, zumindest vor der Kamera. Wir verdanken der Revolution viel. Dadurch können wir Musik studieren. Das könnten wir in einem anderen Sozialsystem nicht. Und doch, 50 Jahre Kommandowirtschaft und ein fast ebenso langes US-Embargo haben Kuba schwer zugesetzt. Der Durchschnittslohn liegt bei gerade mal $20 pro Monat. Und es sieht nicht so aus, als ob die nächsten 50 Jahre besser werden würden für die Kubaner.
Es würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, alle Bestseller von Johannes Mario Simmel aufzuzählen, deshalb hier nur 3. Es muss nicht immer Kaviar sein und Jimmy ging zum Regenbogen und die im Dunkeln sieht man nicht. Simmel hatte einen untrüglichen Instinkt für die Themen der Zeit und seine Leser haben es ihm mit gewaltigen Auflagen gedankt. Im Alter von 84 Jahren ist Johannes Mario Simmel jetzt gestorben.
Die markante Schrift auf dem Umschlag war sein Markenzeichen. Johannes Mario Simmel hat mehr als 75 Millionen Bücher verkauft. Gesellschaftspolitische Themen verpackte er geschickt in gefälliger Gebrauchsliteratur und war dabei stets mehr als nur Romanautor.
Ich habe das geschrieben, was Norman Mailer Faction genannt hat, eine Mischung aus Fakten und aus Fiktion. Und die Fiktion ist nur so weit verschlüsselt, damit niemand zu Schaden kommt.
Johannes Mario Simmel bezeichnete sich selbst als Moralist und Pessimist. Nicht zuletzt, weil er die schleichenden Vorboten des Naziterrors als Junge selbst miterlebt hatte.
Mein Vater war Jude und von meiner Familie sind meine Mutter, meine Schwester und ich übrig geblieben, mit Glück. Aber wenn meiner Familie überhaupt nichts geschehen wäre, dann wäre mein Hass auf diese größten Verbrecher aller Zeiten genauso groß.
Es muss nicht immer Kaviar sein, erschienen 1960, gilt bis heute als Simmels größter Erfolg. Die Abenteuer eines deutschen Bankiers, der sich als Doppelagent wider Willen durchs Leben schlagen muss, wurde gleich 2-mal verfilmt. Dass die Kritiker Simmels Romane als Trivialliteratur bezeichneten, hat ihn verletzt. Schließlich war es ihm eine Herzensangelegenheit, etwas zu bewegen.
Auf dem Grabstein von Willy Brandt steht drauf, man hat sich bemüht. Und ich möchte nicht, dass wenn ich tot bin, die Leute sagen, und es wird noch schlimmer, was ich fürchte, auch der Simmel hat auch das Maul gehalten. Ich möchte, dass man sagt, er hat sich bemüht.
Millionen treuer Leser zweifeln nicht daran. Sie werden ihn vermissen, den Chronisten und Pazifisten, den Aufklärer und Unterhalter Johannes Mario Simmel.
Wir sind beim Sport. Es ist Halbzeit bei der Vierschanzentournee. Vorsichtig zufriedene Gesichter bei den Deutschen insgesamt, aber nicht bei Martin Schmidt. Der will vom 6. Platz noch kräftig nach vorne springen. Und jetzt am Wochenende, Norbert, hat er in Innsbruck auch die Chance.
Ja, wenn er denn mal 2 gleich gute Sprünge hinbekommt. Heute also hatten die Springer noch mal ihre Ruhe vor dem stressigen 4-Tage-Programm in Innsbruck und dann in Bischofshofen.
Es ist Halbzeit bei der Tournee und die deutschen Skispringer sind um ein wenig Ablenkung bemüht. Michael Neumeyers Ärger über Platz 24 in Garmisch-Partenkirchen dürfte noch nicht ganz verraucht sein. Martin Schmidt wird der vergebenen Chance auf einen Podestplatz beim Neujahrsspringen ein wenig nachtrauern. Die Bilanz des Bundestrainers ist dennoch positiv.
Wir haben Potenzial in der Mannschaft. Wir haben 4 Leute unter den besten 20 in der Gesamtwertung. Martin Schmidt in einer wirklich guten Form und wir können zuversichtlich weiterfahren.
Martin Schmidt liegt als 6. der Tourneewertung immer noch gut im Rennen und wirkt nach wie vor selbstbewusst.
Ich habe mir da selber nichts vorzuwerfen. Ich habe es versucht und manchmal trifft man eben das Tor nicht.
In Führung liegt bei der Tournee der Österreicher Wolfgang Leutzel nach seinem ersten Weltcupsieg gestern in Garmisch-Partenkirchen. Simon Ammann aus der Schweiz ist ihm mit nur einem halben Punkt Rückstand dicht auf den Fersen.
Die Bundesliga-Profis des FC Bayern München haben ihren Urlaub beendet. Heute Abend geht's ins Trainingslager nach Dubai. 9 Mann, darunter die US-Leihgabe Landon Donovan, durften an der Säbener Straße schon ein bisschen vorschwitzen. Trainer Jürgen Klinsmann muss erstmal ohne den erkrankten Lukas Podolski auf Reisen gehen, der am Montag nachkommen wird. Und es verdichten sich die Anzeichen, dass die Münchner im Sommer in Hamburgs Ivica Olic einen weiteren Stürmer bekommen. Im vergangenen Winter musste sie nach Terrorwarnungen abgesagt werden. Nun wird sie wieder gestartet, die Rallye Dakar über 9.500 Kilometer. Allerdings zieht der Tross nicht durch Westafrika, sondern hat sich in Südamerika versammelt.
Statt durch die Sahara geht es nun also durch die Pampa. Mit dem ungewohnten Gelände haben sich die Teams bei einigen Probefahrten bereits vertraut gemacht. Ein bisschen Feintuning hier und da, bevor es morgen in Buenos Aires losgeht mit der ersten Etappe der 30. Rallye Dakar, die immer noch so heißt, obwohl sie in Südamerika stattfindet. Im vergangenen Jahr führten Anschläge auf Touristen und Terrordrohungen in Afrika zur Absage und Verlegung der Rallye. Nun soll es wieder weitergehen und die VW Touaregs wollen endlich die Dominanz von Mitsubishi als Gesamtsieger beenden. Nach dem Abgang von Jutta Kleinschmidt, die 2001 für den letzten deutschen Sieg bei der Dakar sorgte, ruhen die Hoffnungen bei dem Vollgasspektakel durch Argentinien und Chile. Jetzt auf dem viermaligen deutschen Rallye-Meister Dieter Depping.
Und ein volles Wintersportprogramm gibt es morgen bei uns ab 10.40 Uhr.
Habt ihr wieder eins eurer Marathonwochenende? Mhm. Viel Spaß dabei. Das Wetter wird immer winterlicher. Ab morgen Schnee und nächste Woche dann klirrende Kälte. Die Vorhersage gleich von Inge Niedeck. Klaus Kleber erwartet Sie nachher zum Heute-Journal, aber erst um 22.35 Uhr. Von uns war's das. Schönen Abend wünsche ich noch. Auf Wiedersehen. Bis morgen.
Guten Abend, ich begrüße Sie beim Wetter im neuen Jahr. Und das fing ja mit einem regelrechten Kaltstart an. Zwar gab es nicht allzu viel Neuschnee, aber es war stellenweise ziemlich glatt. Und es sieht auch nicht danach aus, dass sich das neue Jahr so schnell warm laufen wird. Dort, wo Schnee liegt, bleibt er liegen. Es kommt zum Teil noch etwas hinzu. Und das zusammen mit der Sonne ist traumhaftes Winterwetter. In den Niederungen allerdings teilweise eine trübe Nebeldecke. Aber in höheren Lagen gibt sie doch zumindest zeitweise auch mal den Blick auf etwas Sonne frei. Und das ist eine sehr stabile Wetterlage, die wir haben. Die wird eben auch noch bleiben. Hoher Luftdruck über großen Teilen West- und Mitteleuropas. Und zwischen diesem Hoch und einem Tief über dem Nordosten kommt sehr kalte Luft, teilweise auch feuchte Luft zu uns und wird uns am Wochenende auch wieder etwas Schnee mitbringen. Nur hier im Nordwesten, da mischt auch etwas mildere Luft mit etwas Regen mit. Heute Nacht lässt aber, beziehungsweise schon in den Abendstunden, der Schneefall weiter nach. Es gibt häufig sternenklaren Himmel oder einige Nebelfelder und es wird ziemlich kalt, frostig überall. Zweistellige Minusgrade im Südosten und im Süden. Und auch morgen tagsüber ein sehr kalter Tag. Bis auf den Norden, auf den Küstenbereich, da gibt es Plusgrade. Und das kommt zustande durch den kräftigen West-Nordwestwind, der teilweise recht stürmisch ist und diese mildere Luft mitbringt. Und das bedeutet, dass es vor allen Dingen im Küstenbereich teilweise eben auch noch bis zur Ostsee hin anfangs auch regnen kann, Richtung Landesinnere, Mecklenburg-Vorpommern, da wird es dann schneien. Aber wenn der Regen auf gefrorenen Boden fällt, dann kann es gefährlich glatt werden. In der Mitte teilweise noch Wolken, die aber nach Süden hin immer weniger werden und im Süden selbst wird es ein traumhafter sonniger Tag. Der Sonntag, der bringt dann mehr und längeren Schneefall in der gesamten Ost-Nordost-Hälfte. Das heißt, dort müssen Sie sich auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen. lediglich so Richtung Nordsee. Da kann immer noch etwas Regen dabei sein. Und im Südwesten, da wird es dann doch freundlich und auch einigermaßen trocken. Die Montag zieht dann der Schnee weiter Richtung Süden. Im Norden scheint schon wieder die Sonne. Das Wetter beruhigt sich weitgehend. Allerdings wird es dann sehr kalt, vor allen Dingen in den Nächten. Und da wird es richtig eisig. Da geht es teilweise unter minus 15 Grad. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.